Hey, ihr hört Nachgehört, den Podcast von eurem Campusradio gehört.
Hallo, ich sitze hier heute neben Bene im Stadtradio.
Das war die Stimme von Jannika und unsere beiden Stimmen hört ihr wahrscheinlich, zumindest in diesem Podcast, zum ersten Mal, denn es ist unsere Premiere.
Richtig, wir sind nämlich schon bei unserem 5. Take jetzt, glaube ich, und versuchen es jetzt endlich mal diese Begrüßung hinzubekommen.
Profis bei der Arbeit auf jeden Fall. Aber es wird ja langsam Weihnachten, alles wird etwas ruhiger und trotzdem haben wir für euch noch eine ziemlich vollgepackte Sendung.
Ja, auf jeden Fall. Es sind einige spannende Beiträge dabei. Und zwar haben wir unter anderem die Infos zum Koalitionsvertrag, was für uns als Studenten eigentlich relevant ist. Dann gibt es eine neue Episode von Gehört um die Welt, diesmal mit einer chinesischen Austauschschülerin. Außerdem gibt es eine neue Folge Zeitgeschehen, diesmal geht es weit zurück in das alte Rom. Aber anfangen tun wir mit einem Beitrag zum Forum Wissen und da kann Ben uns ein bisschen mehr zu erzählen.
Genau, das mache ich gleich zusammen mit Dora, denn wir haben eine exklusive Baustellenführung von der Museumschefin bekommen. Hast du denn schon mal gehört, was das Forum Wissen ist? Weißt du, was dich da erwartet?
Nee, tatsächlich gar nicht. Deswegen bin ich echt gespannt, was ihr uns da gleich alles erzählt.
Hören wir doch mal rein. Momentan ist das Gebäude an der Berliner Straße zwischen Bahnhof und Hotelneubau noch eine große Baustelle. Aber schon die Architektur wirkt wie ein historisches Unigebäude und lässt vermuten, dass hier schon vor Jahrhunderten Wissen geschaffen wurde.
Doch bald, im Mai 2022, soll hier das Prestigeprojekt der Uni, das Forum Wissen, seine Türen öffnen. Die Chefin, Dr. Marie-Luisa Allemeyer von der Zentralen Kustodie, hat uns durch den Bauzaun gelassen und durch die Räumlichkeiten geführt, die künftig die Sammlungen der Universität vereinen. Das Forum Wissen soll mehr sein als nebeneinander stehende Vitrinen.
Wir wollen Wissen schaffen, also den Prozess des Wissensschaffens darstellen. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir eben sagen, es geht hier nicht um Ergebnisse. Wir wollen hier auch nicht Helden abfeiern, sondern wir wollen Besuchern und Besucherinnen versuchen, deutlich zu machen oder ihnen Einblicke zu vermitteln, wie wird eigentlich Wissen geschaffen.
Am Seiteneingang begrüßen uns Allemeyer und ihr Team.
Gemeinsam sind wir dann vom Seiteneingang durch so ein paar Ausstellungsräume, die waren alle mit Matten noch ausgelegt, überall stand irgendwas, was man für die Baustelle braucht rum. Dann gab es ab und zu ein paar Gerüste, Sachen waren mit Planen abgedeckt. Und als wir durch die ersten paar Räumlichkeiten gegangen sind, haben wir uns in das zukünftige Café gestellt und Frau Allemeyer hat uns was über die unteren Ausstellungsräume erzählt.
Das sind, wir nennen die immer Prologräume. Also das sind Ausstellungsräume, die zur Basisausstellung gehören, die aber sozusagen hier erstmal ganz am Anfang die Besucher und Besucherinnen auch so ein bisschen einstimmen, so ein bisschen einstellen auf das, was sie eigentlich in der Basisausstellung erwarten können.
Drei Räume also, in denen die Praktiken und Perspektiven der Wissenschaft gezeigt werden sollen.
Es geht bei dem Raum Perspektiven darum, dass wir, und das ist eine ganz wichtige Haltung, die wir vertreten, dass wir erstmal sagen, hier im Forum Wissen wird es nie nur eine Aussage geben, wird es nie eine Wahrheit geben oder eine Tatsache, sondern wir wollen nach Möglichkeit immer dafür sorgen, dass die Besucher und Besucherinnen unterschiedliche Perspektiven auf eine Tatsache, auf eine Aussage, auf eine Erkenntnis kennenlernen.
Und dass Wissen in Netzwerken geschaffen wird.
Da geht es uns darum zu zeigen, Wissen entsteht auch nicht in Göttingen alleine, wird nicht in Göttingen alleine geschaffen, sondern Wissen wird immer im Austausch zwischen Menschen, zwischen Orten, zwischen unterschiedlichen Wissenskulturen geschaffen.
Dann geht es durch verschiedene Planen und Abdeckungen in den künftigen Eingangsbereich, wobei von der Halle und der großen Treppe derzeit noch nicht viel zu erkennen ist. Schließlich wird hier noch saniert. Nun stehen wir vor dem ebenfalls abgedeckten Fahrstuhl, der mit einem Steg in die Eingangshalle führt. Barrierefreiheit, das betont Allemeyer, war ein großes Thema bei der Planung. Dass die Eingangstreppe in der Mitte durchbrochen ist, um einen Fahrstuhl einzubauen, ist durchaus symbolisch zu verstehen. Die Ausstellung soll für alle erfahrbar sein. Eben mit barrierefreien Zugängen für Personen mit Gehbehinderung, Erklärungen in leichter Sprache und auf Englisch.
Auch der Eintritt soll, damit der Besuch nicht vom Geldbeutel abhängt, die ersten 5 Jahre frei sein. Mindestens. Ein Konzept für Blinde ist auch vorgesehen. Über das Treppenhaus, das übrigens als einziger Raum des Forums wieder in den Originalfarben gestrichen wird, geht's dann weiter in die erste Etage. Die Bauarbeiter machen uns den Weg frei und gucken uns ein bisschen schräg von der Seite an, während wir mit unserem Mikrofon da durchstapfen, machen dann für uns aber extra auch das Radio aus. Den Baulärm können sie leider nicht ausschalten. Oben stehen wir dann in den Räumen, in denen im Moment die Basisausstellung entsteht.
Statt die bisherigen Sammlungen nach Fächern getrennt zu zeigen, sind hier die Räume des Wissens der Ausgangspunkt.
Und dahinter verbirgt sich, dass wir gesagt haben, was sind denn eigentlich wirklich Räume, physische Räume, aber vielleicht auch so ein bisschen metaphysische Räume. Was sind Räume, in denen Wissen geschaffen wird?
Dazu gehören für die AusstellungsmacherInnen typische Orte wie das Labor oder die Bibliothek. Aber sie überraschen auch mit Unkonventionellem. Der Salon bietet Hörstationen, an denen Debatten zu Themen wie Waldsterben oder Wohlstandsschere verfolgt werden können.
Die Idee dahinter ist, es wird hier ein Hörspiel ablaufen in diesem Raum. Und je nachdem, in welchem Chair ich sitze, höre ich eine Perspektive dieser Debatte, dieses Hörspiels. Und ich muss mich aus dieser Bubble herausbewegen in eine andere Bubble, um eine andere Perspektive kennenzulernen.
Bislang muss man sich noch vorstellen, was hier später zu sehen sein wird. Denn gerade ist noch alles leer. In einem Raum stehen eingepackte Vitrinen. Und ein paar Räume weiter ist bereits der sprichwörtliche und real begehbare Holzweg aufgebaut. Von dort aus sind Exponate zu sehen, bei denen sich WissenschaftlerInnen mal komplett geirrt haben.
Zum Beispiel bei der Rolle von Frauen, wo ein medizinisches Buch behauptet, Frauen wären biologisch nicht tauglich für die Wissenschaft. In Zukunft soll der Raum um weitere Exponate wachsen, denn die Wissenschaftscommunity ist aufgerufen, eigene Fehltritte einzusenden. Weniger abstrakt ist der Raum Schränke gestaltet. Hier sollen die BesucherInnen selbst Hand anlegen und zwischen diversen Ordnungsmöbeln menschengemachte Kriterien hinterfragen.
Dort hat uns Frau Allemeier dann erklärt, dass man dann mit seinem eigenen selbst mitgebrachten Smartphone oder einem vor Ort dafür ausgeliehenen Device Gegenstände sammeln kann, während man durch die Ausstellung läuft.
Und an Medienstationen, die in der Ausstellung verteilt sind, kann man diese Gegenstände dann nach konventionellen, aber vielleicht auch ganz unkonventionellen Kriterien ordnen. Und zum Ende der Ausstellung ermöglicht einem das Device dann die Verknüpfung zu weiteren digitalisierten Sammlungen.
Hier können Sie dann, wenn Sie ein Objekt hier gesammelt haben, Sie haben so ein Gerät von Gauss gesammelt in der Ausstellung, werfen das hier an die digitale Wand, dann können Sie jetzt uns fragen, was hat die Uni Göttingen denn sonst noch von Gauss? Oder Sie können auch fragen, was gibt es eigentlich auf der Welt sonst noch von Gauss? Das heißt, Sie finden nicht nur Zugang und Verknüpfung zu allen Göttinger Objekten, sondern auch nochmal sogar weiter darüber hinaus.
Trump, Fake News und Corona. Das letzte Jahrzehnt hat zur Genüge gezeigt, wie wichtig Wissenschaftskommunikation ist.
Es ist extrem wichtig geworden, dass Wissenschaft sich in die Gesellschaft öffnet und dass Wissenschaft endlich dafür sorgt, dass man sie auch versteht. Jetzt im Hinblick auf die Verknüpfung von Wissenschaft und Gesellschaft muss man wirklich sagen, das ist das richtige Projekt zum richtigen Zeitpunkt gewesen.
Ein Vorbild für diese Art der Wissensvermittlung ist das Berliner Naturkundemuseum, zumindest in optischer Hinsicht, sowie das dortige Humboldt-Forum, wo ebenfalls historische Sammlungen zeitgemäß präsentiert werden.
Dort, wie hier, taucht natürlich auch die Frage nach dem Umgang mit dem kolonialen Erbe der Sammlungen auf. Am Ende der Führung, als wir wieder die Treppen runter und im Erdgeschoss angelangt sind, fragen wir deshalb Museumschefin Allemeier, welchen Weg man hier gehen will. Die Antwort, sagt Allemeier, ist zweigeteilt.
In den Sammlungen gehe es insgesamt um ca. 10 Artefakte aus kolonialen Kontexten, an deren Rückgabe werde gearbeitet. Anders sieht es aus bei menschlichen Schädeln. Hier gibt es erhebliche Bestände mit kolonialer Vergangenheit.
Diese sollen, wenn die Herkunft ermittelt werden konnte und entsprechende Forderungen bestehen, zurückgegeben werden.
Allerdings werden keine menschlichen Überreste gezeigt. Zu dem Themenkomplex Kolonialismus soll auch eine Führung angeboten werden.
Das Gebäude des Forum Wissen hat auf uns total groß, weitläufig und hell gewirkt. Man braucht trotzdem noch ziemlich viel Fantasie, sich hier vorstellen zu können, dass im Frühjahr Besucher andächtig durch ein komplettes Museum stromern werden. Das Konzept hört sich vielversprechend an, finden wir. Auch die Partizipation von Studierenden ist fest eingeplant.
Es soll ca. 30 Stellen für studentische Hilfskräfte geben, die als Museumsscouts Wissenschaftskommunikation in die Tat umsetzen. Beispielsweise sollen die Ergebnisse von Seminaren in Form neuer Touren ihren Weg in die Öffentlichkeit finden. Viel ist hier allerdings noch Spekulation, was sich in Zukunft entwickeln könnte. Besonders ist die Ausstellungsfläche Freiraum, denn dieser steht offen für studentische Ausstellungsideen. Michael Fürst, der in Allemeiers Team für die Ausstellung zuständig ist, fügt an:
Also meine wichtigste Message ist immer, kommt zu uns und habt Ideen, die wir hier realisieren können mit euch.
Der Kritik an den hohen Kosten des Forum Wissens ist sich das Team durchaus bewusst. Allemeier sagt, die Entscheidung der Uni, das Gebäude zu behalten und nicht zu verkaufen, hätte zur Folge gehabt, dass so oder so kräftig investiert werden musste. Der Großteil wurde durch staatliche Förderungen finanziert.
Wenn ich selber den Eindruck hätte als Studierende, dass hier gespart wird an der Lehre und ausgegeben wird fürs Forum Wissen, müsste ich, also kann ich ganz einfach sagen, würde ich mich genauso dagegen wehren, weil ich das genauso unmöglich fände. Was uns leider nie gelungen ist, ist hier mal stärker in die Öffentlichkeit zu kommunizieren, wie es sich jetzt mit diesen Geldflüssen eigentlich tatsächlich verhält.
Doch angesichts von Investitionen von mehreren Millionen Euro aus der Universitätskasse, neben der staatlichen Förderung, bleibt die Frage offen, ob das, was für die Studierenden dabei rausspringt, das Geld wert ist.
Am Ende wird sich wohl jeder selber ein Bild davon machen müssen, wenn das Forum Wissen im Mai 2022 eröffnet. Doch auch danach wird das Gebäude noch eine Baustelle bleiben. Denn weitere Teile, darunter das Kulturforum und das Planetarium, sind erst 2024 fertig, so die aktuelle Planung. Klar ist aber, dass bereits im kommenden Jahr eine neue Ära im Gebäude an der Berliner Straße beginnt.
Ja, und falls euch das Ganze noch ein bisschen genauer interessiert, dann haltet gerne Ausschau auf dem YouTube-Kanal der Universität Göttingen, denn da kommt bald ein Video online von zwei Studierenden, die euch noch eine kleine Tour geben werden.
Also eine neue Attraktion, die wir dann bald in Göttingen haben werden. Eine Attraktion der letzten Wochen in den Medien war aber der neue Koalitionsvertrag. Da wurden ja einige Themen kontrovers besprochen schon. Was da aber eigentlich für uns Studierende drin steht, davon hat man bisher noch nicht so viel gehört und deswegen haben sich das Lisa und Alexander in einem Beitrag mal angeschaut.
In der letzten Woche wurde die Bundesregierung vereidigt. Zuvor hatten alle Parteien ihre Zustimmung zum Koalitionsvertrag gegeben. Diesen haben wir, Alex und Lisa, uns mal genauer angeschaut. Für Studierende und Universitätsangehörige könnten sich in den nächsten Jahren einige Dinge ändern.
Ja genau, beim BAföG sind einige Änderungen geplant, was sicherlich den ein oder anderen Studi freuen könnte. Es soll zum Beispiel elternunabhängiger gestaltet werden. Konkret bedeutet das, dass die Freibeträge steigen. Ebenfalls sollen die Bedarfssätze an den Lebensunterhalt angepasst werden.
Bisher war es ja so, dass man bis zum dritten Semester das Studienfach wechseln konnte. Laut Koalitionsvertrag soll dieses erleichtert werden. Auch die Altersgrenze beim BAföG soll angehoben werden.
Das klingt ja an sich schon nach ganz schön viel, aber wirklich konkrete Zahlen werden nicht genannt. Aber das BAföG ist ja nicht das Einzige, wo es Änderungen geben wird, oder Lisa?
Das stimmt. Auch im Bereich der internationalen Hochschulkooperation soll nachgebessert werden. Das könnte gerade vielleicht für die Universität Göttingen relevant sein, die Teil des Hochschulnetzwerks Enlight ist. Denn Ziel der Ampelkoalition ist es, europäische Hochschulnetzwerke auszubauen, unter anderem auch digital. Vielleicht fließt dann bald Geld nach Göttingen.
Kommen wir nun zu einem anderen Bereich. In den letzten Jahren wurde einiges an der Wissenschaftspolitik kritisiert. Die Kritik kam hierbei von verschiedenen Seiten, wie zum Beispiel von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, aber auch der lokalen Initiative Uni Göttingen unbefristet. Was soll sich denn da ändern?
Ja, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsstichwort, Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Dieses soll reformiert werden und zu besseren Planbarkeit für WissenschaftlerInnen führen. Konkret heißt das, dass unter anderem Dauerstellen für Daueraufgaben geschaffen werden sollen.
Wo wir schon bei Finanzierung und Planbarkeit sind, in Studierendenstädten ist es manchmal gar nicht so leicht, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Wenn es nach den Ampelparteien geht, soll sich dies ändern. Es soll eine Bauoffensive gestartet werden und unter anderem hierfür wurde wahrscheinlich das Bauministerium wieder als eigenständiges Ministerium eingeführt.
Wie viel letztendlich umgesetzt wird, können wir erst in 4 Jahren sehen. Es sind ziemlich ambitionierte Ziele, die sich die neue Bundesregierung gesteckt hat.
Das auf jeden Fall. Gerade die Finanzierbarkeit bleibt ja ungeklärt. Da bekanntermaßen Bildungsfragen Ländersache sind, wird die Bundesregierung auch mit den jeweiligen Länderregierungen kooperieren müssen. Und damit zurück ins Studio.
Danke, Alex. Ja, wir Studierende kennen, glaube ich, das Problem. Man hat sehr viele Träume und sehr viele Wünsche, aber dann am Ende das zu finanzieren, das ist dann die andere Sache. Janika, du bist ja hier nach Göttingen gekommen, hast mit dem Studium angefangen zu Corona-Zeiten. Wie war das denn so am Anfang?
Oh ja, zum Glück war in unserer O-Phase Corona noch nicht so präsent, aber das kam dann relativ schnell und wir alle wissen, wie schwierig es ist, auf irgendwelchen Online-Spieleabenden Leute kennenzulernen und wirklich Freunde zu finden. Deswegen fühle ich da mit allen, die auch im Corona-Semester hier gestartet haben.
Ja, ganz ähnlich, aber vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger war es für die Frau, die wir euch jetzt im nächsten Beitrag vorstellen. Es ist Wen San aus China. Sie hat hier ein Auslandsjahr in Göttingen gemacht und Caro hat sich mal mit ihr unterhalten über ihre Erlebnisse und Erfahrungen in den letzten Monaten.
Hey, heute habe ich eine neue Folge Gehört um die Welt für euch und diesmal mit der lieben Wen San. Wen San hat hier bei uns in Göttingen ein Auslandssemester gemacht und in unserem Interview erzählt sie mir, wie es ihr so ergangen ist, gerade im Hinblick auf die Corona-Pandemie, was vielleicht schlecht gelaufen ist, aber auch was ihr besonders gut gefallen hat und insbesondere auch die Rückreise nach China, denn die ging gar nicht so einfach vonstatten, wie sie es zuerst gedacht hätte. Genau, viel Spaß mit dem Interview. Ach so, und bevor es losgeht, das Interview ist auf Englisch, aber ich denke, das sollte für die meisten von uns kein Problem sein. Hey, Wen San, first of all, thank you very much for agreeing to give me an interview. Maybe you will introduce yourself first.
Hello, my name is Wen San Zhang. I was an exchange student in University of Göttingen. I studied English linguistics and am originally from China.
You have spent the last few months here in Göttingen. How you feel about your time here, especially with regards to Corona?
I think my stay in Germany is quite good, apart from the influence of Corona pandemic, because as an exchange student, I think my biggest regret is I didn't go to the classroom on site with my classmates face to face. I can only take class via Zoom online. So I think that's the drawback due to the Corona pandemic. But at the same time, I also have a lot of free time, time of my own. So I know a lot of friends, and at the same time met an important person in my life. Yeah, I think that's the best thing that I have.
Did you have difficulties entering Germany due to the Corona pandemic?
Because China was a low-risk country, so I don't have to be quarantined after entering to the border of Germany. So I don't have much difficulties, but still, due to COVID, some of the procedures of exchange an overseas student were blocked, but there are also other ways to get it through, so there are not much difficulties for me.
How was it when you left Germany again? Were there any complications, or were you able to go back to China as planned?
No, I didn't go back to China as planned because there are too many COVID cases on the previous plane that I should supposed to take. So the plane was fused. That means they were canceled and I have to book another ticket, which is October. So I successfully go back on October.
And how was it for you when you arrived in China? Did you have to be in quarantine? If so, how long and where?
I arrived in Hangzhou, a city in China, and need to take a COVID test. And then I was sent to the quarantined hotel for a 14 days of quarantine.
Is there an interesting quarantine story you would like to tell us?
There's not many interesting things happened during quarantine because I have to stay in the hotel room where I have not much things to do. So it's quite lonely and boring during quarantine. So maybe I'll just share my daily life in quarantine. So every day I just have 3 meals delivered by the hotel staff and finish some work and try to do some indoor workout. And finish some work. Yeah, that is how I spent my days in the 14 days. Yeah, it's actually quite unhappy staying at one place. And you know, especially in a small hotel room, which kind of feel detached, feel kind of isolated from friends and from people around me. Yeah, not a very amazing feeling.
Looking back, what are the biggest differences in dealing with the corona pandemic between China and Germany?
Well, I think both countries are trying their best to help people getting vaccinated and protect people from getting infection. But the difference would be China have a zero policy, which means the medical staff try to eradicate the virus existing in China, and the rules and regulations, the related policy and measures are quite strict.
Thank you very much for taking the time for us. I wish you all the best for your future upcoming plans and hopefully see you again in Göttingen. Ja, das war das Interview mit der lieben Menzan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen wie sie gemacht habt oder selbst Auslandsstudierende seid, dann nehmt doch gerne Kontakt mit uns auf und vielleicht hört man schon bald eure Stimme demnächst im Radio.
Ja, wie Caro schon sagt, wir empfangen natürlich jeden hier mit offenen Armen. Und zwar könnt ihr uns zum Beispiel finden auf Instagram unter gehört mit OE.
Und wir haben auch eine Website mit einem eigenen Blog. Da kommt auch im Dezember nochmal einiges, auf das ihr euch freuen könnt. Also in nächster Zeit immer mal das auschecken. Jannika, mal eine ganz andere Frage. Hat es bei dir schon mal gebrannt?
Ja, spannende Frage. So richtigen Brand habe ich noch nicht verursacht, aber es ist mir doch schon einige Male passiert, dass mein Herd auf 9 lief, mitsamt Inhalt, und ich an der Tür stand und 10 Minuten gequatscht habe. Dementsprechend schwarz war die Pfanne leider, als ich zurückkam.
Ja gut, um ganz Rom anzuzünden, hat die Pfanne vielleicht nicht gereicht, aber es gibt wen, der das schon mal angeblich geschafft hat. Wer das war und wie das geschehen ist, das erfahrt ihr jetzt in einer neuen Folge unserer beliebten Serie Zeitgeschehen.
Zeitgeschehen. Eure Campus Radio Zeitreise.
Heute geht es bei Zeitgeschehen um eine wahre Größe der römischen Antike. Am 15. Dezember des Jahres 37 nach Christus wurde Lucius Domitius Aenobarbus, besser bekannt unter dem Namen Nero, geboren. Um diesen Namen ranken sich allerhand Geschichten. Die bekannteste ist wohl, dass er Rom angezündet haben soll. Doch dazu später mehr. Nero kommt in Itrium, in der Nähe von Rom, zur Welt. Sein Vater stirbt bereits, als er 2 Jahre alt ist, und seine Mutter heiratet daraufhin Kaiser Claudius. Dieser war wohlgemerkt ihr Onkel. Der kleine Nero wird daraufhin von Claudius adoptiert und steigt später in der Erbfolge für den Thron nach ganz oben auf. Zu verdanken hat er dies seiner machthungrigen Mutter, die mit ihrer Schönheit den Kaiser wohl immer wieder bezirzen konnte. Bereits mit 17 Jahren ist es dann soweit. Als Kaiser Claudius stirbt, wird Nero auf einmal der Herrscher über ein riesiges Imperium. Zu Beginn hat er das Volk und den Senat auf seiner Seite. Er veranstaltet Spiele, er lässt Getreidepreise senken und wird somit beliebt. Im Hintergrund zieht seine Mutter jedoch immer noch die Fäden. Nero wird jedoch mit der Zeit immer selbstbewusster. Und das gefällt ihr überhaupt nicht. Sie wird wütend. Und der junge Kaiser bekommt Angst um sein Leben. Deswegen greift er zu der drastischsten Maßnahme, die möglich ist. Am 23. März des Jahres 59 lässt er tatsächlich seine Mutter umbringen. Jetzt hat Nero freie Bahn und kann seine eigentliche Gesinnung ausleben. Und das ist tatsächlich eine künstlerische. Er tritt auf, im Theater, vor Publikum. Bei den römischen Eliten kommt das jedoch überhaupt nicht gut an. Es ziemt sich nicht, für einen Kaiser so aufzutreten. Und genau in der Zeit passiert das Unglaubliche. Im Juli des Jahres 64 brennt Rom für 6 Tage. Die Flammen lodern nur so zum Himmel, ganze Viertel sind vernichtet. Die perfekte Gelegenheit für die Geschichtsschreiber, den ungeliebten Nero als Verantwortlichen darzustellen. Doch tatsächlich befindet sich Nero beim Ausbruch des Feuers gar nicht in Rom. Er ist jedoch verzweifelt und jetzt braucht er einen Sündenbock. Den findet er auch, und zwar in den Christen. Als angeblicher Brandstifter lässt er sie verbrennen oder in den Gladiatorarenen den Tieren zum Fraß vorwerfen. Diese Verfolgung ist auch der Grund dafür, dass Nero in den christlichen Ländern auch heute noch einen so schlechten Ruf hat. Schließlich wollen die römischen Eliten Kaiser Nero jedoch loswerden. Nach mehreren gescheiterten Sturzversuchen erklärt man ihn zum Staatsfeind. Nun muss Nero fliehen. Am 9. oder 11. Juni im Jahr 68 wird er schließlich gestellt. Um seiner Tötung zu entgehen, nimmt er sich das Leben. Dass Nero Rom wirklich angezündet haben soll, gilt rückblickend als sehr unwahrscheinlich. Auch Morde innerhalb der Familie für die Erhaltung der eigenen Macht waren nicht unüblich zu der Zeit. Letztendlich war Nero wohl genauso wild und brutal wie viele seiner Vorgänger.
Dankeschön, Alex, für diesen Beitrag. Bene, weißt du, was auch bald richtig wild und brutal wird, wenn wir nicht aufpassen?
Was denn, Janika?
Ich glaube, die Roboter.
Die Roboter? Mhm. Jetzt habe ich Angst. Ich glaube, wir sollten uns da mal informieren, um das ein bisschen mit Fakten zu unterfüttern. Und das können wir ganz gut machen. Am 21.12. um 18 Uhr, da veranstaltet nämlich die Öffentlichkeitsarbeit der Universität eine Ringvorlesung zu dem Thema künstliche Intelligenz. Also ich denke, da haben wir auf jeden Fall vor Weihnachten noch was zu tun.
Oh ja. Zu weiteren Neuigkeiten zum Thema Uni, die Stadt Göttingen oder auch zur ganzen Welt kommen wir jetzt noch in unsere News.
Die Nachrichten mit Sophie Bross, Universität. An der Georg-August-Universität gilt seit Montag, dem 6. Dezember, Stufe 2 im Covid-19-Stufenplan. Das heißt, dass die Präsenzlehre eingeschränkt wird. Masken sollen zusätzlich auf dem Campus im Freien überall dort getragen werden, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Ab Donnerstag, dem 16. Dezember, sind bis zum Jahresende alle Veranstaltungen mit Ausnahme von Praktika generell nur noch online möglich. Ein Beitrag des Boulevardblatts Bild über die Göttinger Corona-Forscherin Viola Briesemann und zwei ihrer Kollegen sorgt bundesweit für heftige Kritik bei WissenschaftlerInnen und PolitikerInnen. Göttingens Universitätspräsident Metin Tolan hat sich dazu geäußert und spricht von einer Überschreitung jeder Grenze gesellschaftlichen Anstands. Corona. Seit Sonntag, dem 12. Dezember, greift nun auch die 2G-Regel im Göttinger Handel. Bändchen sollen das Shopping etwas erleichtern. Auf diese Weise können die Kunden und Kundinnen mit den Bändchen auch andere Geschäfte besuchen, ohne dort erneut die Nachweise vorzeigen zu müssen. Ab dem 24. Dezember bis zum 2. Januar gilt in Niedersachsen Warnstufe 3. Die Landesregierung will in diesem Zeitraum vor allem große Zusammenkünfte verhindern. Diese Regeln gelten dann. Private Treffen wie Silvesterpartys. Geimpfte und Genesene sollen sich drin mit maximal 25 Personen treffen können, draußen mit maximal 50 Personen. Ungeimpfte dürfen maximal 2 Personen aus einem weiteren Haushalt treffen, Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit. Weihnachtsgottesdienste sollen möglich sein. Weihnachtsmärkte sollen verboten werden. Im Einzelhandel gilt 2G, in vielen weiteren Bereichen 2G+, solange die Kapazität nicht auf maximal 70% gesenkt wird. Veranstaltungen mit mehr als 10 Personen sollen mit 2G+-Regel oder deutlicher Kapazitätsbegrenzung möglich sein. Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen und Messen sind verboten. Tanzveranstaltungen sollen verboten werden. Diskotheken und Clubs sollen geschlossen bleiben. Gastronomische Betriebe und Fitnessstudios sollen offen bleiben. Beherbergungsbetriebe sollen unter der 2G+-Regel offen bleiben. Politik. Seit Mittwoch, dem 8. Dezember, hat Deutschland nun eine neue Bundesregierung, bestehend aus der Koalition von SPD, Grüne und FDP, unter dem neuen Bundeskanzler Olaf Scholz.
Und damit neigt sich unser heutiger Podcast auch schon wieder dem Ende zu. Ich hoffe, ihr kommt alle gut durch die nächste Zeit und durch die Weihnachtsfeiertage, habt ein paar schöne Weihnachtsfeiern und kommt auch gut durch die, die nicht so schön sind. Ich für unser Campus-Radio-Team kann sagen, dass wir gestern eine ziemlich schöne Weihnachtsfeier hatten.
Ja, und das trotz Corona. Wir haben uns in kleinen Gruppen zusammengetan und über Zoom uns verbunden und die ganze Zeit mit Glühwein und Spekulatius genossen und hatten wirklich einen schönen Abend.
Das Ganze haben wir auch ein bisschen Johann aus unserem Team zu verdanken, denn der hat dafür gesorgt, dass wir ein richtig cooles Pubquiz gestern Abend hatten.
Ja, und ich würde sagen, wir müssen jetzt echt mal Schluss machen hier. Auch auf uns wartet noch der Vorweihnachtsstress und wir müssen noch einiges organisieren.
Ja, das stimmt allerdings. Auf mich warten auch noch einige Last-Minute-Käufe. Ich hoffe, euch hat es heute gefallen und dass wir uns ganz okay geschlagen haben. Und obwohl unsere Überleitungen vielleicht nicht immer perfekt waren, hoffe ich, dass wir trotzdem nochmal ins Studio gelassen werden und euch bald nochmal zu einer neuen Folge von Nachgehört begrüßen dürfen. Mich würde es auf jeden Fall sehr freuen.
Mich auch, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt wünschen wir euch allen noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer, wann auch immer ihr uns gerade hört. Und schaltet auf jeden Fall ein bei der nächsten Sendung am 29.12. von unserem Campusradio gehört. Und
einen Tag später, wie immer auch als Podcast hier auf Spotify oder wo immer ihr eure Podcasts hört. Bis dahin, ciao.
Ciao. Ich hoffe, ihr gebt uns noch ein bisschen Welpenschutz. Wir geben uns natürlich ganz viel Mühe, euch hier das erste Mal richtig durch die Beiträge. Ja, und ich würde sagen, wir müssen jetzt echt mal Schluss machen hier. Auch auf uns wartet noch der Vorweihnachtsstress und wir müssen noch einiges organisieren. Ich dachte, du sagst jetzt was.
So, erstmal versuchen so.
Ja, wir machen das so.
Wir haben bisher 3 Minuten Outtakes aufgenommen.